Profil. Podcast.
Sie hören eine neue Ausgabe des Profil Innenpolitik Podcasts, die erste Ausgabe des Jahres 2024. An dieser Stelle ein frohes neues Jahr. Es steht uns hier ein richtiges Superwahljahr bevor, das die politischen Machtverhältnisse in Österreich ordentlich durcheinanderwirbeln könnte. Nicht nur die Nationalratswahl, die planmäßig im Herbst 2024 am Programm steht, und die EU-Wahl, sondern auch zwei Landtagswahlen und zwei Wahlen in zwei Landeshauptstädten. Da geht's ums Bürgermeisteramt. Mein Name ist Jakob Winter, ich bin Digitalchef vom Nachrichtenmagazin Profil, und bei mir im Profil-Podcast-Studio sind heute zu Gast Eva Linsinger, die stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikredakteurin vom Profil. Hallo Eva.
Hallo, gutes neues Jahr.
Und auch bei mir Moritz Ablinger, ebenfalls aus dem Innenpolitikressort. Hallo Moritz.
Hallo.
Du bist ja seit Mai 2023 bei uns und hast dich, wie man jede Woche im Profil lesen kann, schon sehr gut eingelebt. Und wir versuchen jetzt einfach einen kurzen Ausblick auf dieses Superwahljahr zu geben. Wir springen ganz schnell durch alle diese Termine, die da anstehen. Starten wir vielleicht mit Salzburg, dort wird ja im März gewählt, und arbeiten uns dann durch. Eva, es ist dein Heimatbundesland, und zur Überraschung vieler ist in der Landeshauptstadt sozusagen die Situation so, dass sich die Kommunisten erstmals in der Geschichte auch Chancen auf das Bürgermeisteramt ausrechnen dürfen. Was ist denn da los?
Das ist erstens so, dass Salzburg immer ein bisschen anders ist. Es ist ein eigentlich traditionell schwarzes Bundesland, mit der Ausnahme der Ausnahmeerscheinung Gabi Burgstaller, die Landeshauptfrau war. Sonst gab es aber immer ÖVP-Landeshauptleute. Nur die Landeshauptstadt Salzburg, die war immer rot. Das Bild der Barock-Festungs-Getreidegassenstadt täuscht ein wenig. Es gibt nämlich dort auch viele ArbeiterInnenbezirke, und deswegen gab es meistens einen sozialdemokratischen Bürgermeister, außer sie brachten sich selbst zu Fall. Das ist dem letzten Heinz Schaden passiert, der über den Finanz- und Spekulationsskandal gestolpert ist. Profitieren davon kann der kommunistische Kandidat Kai-Michael Dankl, der bei den Landtagswahlen im Vorjahr einen Überraschungserfolg errungen hat und dem nun Chancen eingeräumt werden, Bürgermeister zu werden. Das wäre nach Graz die zweite kommunistische Landeshauptstadt. Die ÖVP versucht dagegen zu halten und den Bürgermeistersessel für sich zu verteidigen, Chancen dafür eher gering.
Auch weil eben der amtierende Bürgermeister nicht mehr antritt. Und wenn die KPÖ gewinnen würde, dann würden sie in mehr Landeshauptstädten regieren als die ÖVP. Das nur so als kleiner Sidestep. Weiter mit Innsbruck, auch dort Bürgermeisterwahlen am Start heuer im April. Georg Willi, der einzige grüne Bürgermeister in der Landeshauptstadt, würde das gerne bleiben, dieses Amt behalten. Doch er bekommt Konkurrenz aus dem Bund. Der aktuelle Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski schickt sich auch an, für dieses Amt zu kandidieren. Die Innsbrucker Parteienlandschaft ist seit Jahren und Jahrzehnten ziemlich zerstritten. Es gibt keine klaren Mehrheiten. Linke und rechte Parteien halten sich relativ die Waage, blockieren sich gegenseitig. Kann die anstehende Gemeinderatswahl daran etwas ändern?
Ich glaube, in gewisser Weise wird auf alle Fälle was ändern. Es gibt ein gemeinsames bürgerliches Bündnis quasi, das aus ÖVP für Innsbruck und dem Seniorenbund, der ja in Innsbruck auch immer eigenständig kandidiert hat, bestehen wird. Ob sie an der, wie soll man sagen, an der zersprengten Parteienlandschaft langfristig dadurch was ändern wird, wird sich weisen. Aber ich glaube, es macht die zumindest den Wahlzettel im ersten Anlauf einmal übersichtlicher.
Wenn wir planmäßig wirklich im Herbst einen Nationalrat wählen, dann ist die EU-Wahl sicherlich der Testlauf schlechthin für die Nationalratswahl. Und aus österreichischer Sicht irgendwo interessant, obwohl die Wahl heuer so wichtig wird, so ein wichtiger Testlauf wird, gibt es einige Parteien, die richtig gehend Probleme haben, Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu finden. Wenn man an die Grünen denkt, da hat die Ministerin Leonore Gewessler abgesagt. Eva, du warst selbst einige Zeit in Brüssel, hast von dort über EU-Politik berichtet. Warum tun sich die Partei so schwer, da jemanden zu finden?
Erstens, weil die EU-Wahl in Österreich so quasi traditionell und leider ein Auflauf von QuereinsteigerInnen ist. Also bei keiner Wahl die Parteien wirklich ernst nehmen würden, so viele Kaiserenkel, Schauspielerinnen, Fernsehköchinnen etc. antreten. Und viele Parteien haben versucht, der in Österreich traditionell großen EU-Skepsis quasi durch Promis einen Riegel vorzuschieben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die EU-Wahl diesmal vor allem für die ÖVP eine sehr schwierige Wahl wird. Letztes Mal fand die Wahl eine Woche nach Ibiza statt. Die FPÖ hatte ein schlechtes Ergebnis. Die ÖVP hatte auch dank Sebastian Kurz ein sehr gutes Ergebnis, hat also diesmal sehr viel zu verlieren. Deswegen ist da die Kandidatensuche schwierig. Bei den Grünen ist es ein bisschen ähnlich. Da war letztes Mal Spitzenkandidat Werner Kogler. Die Grünen waren damals nicht im Parlament und es gelang ihnen bei der EU-Wahl der erste Schritt zu ihrem Comeback, der bei der Nationalratswahl dann vollendet wurde. Insofern ist die Wahl für beide Regierungsparteien eine schwierige und auch deswegen dauert die Kandidatensuche lange. Insgesamt ist es bei der EU-Wahl spannend, dass EU-weit ein Rechtsruck erwartet wird. Auch deshalb ist es eine Art Testlauf für die Nationalratswahl, etwas Ähnliches in Österreich erwartet oder befürchtet, je nach Standpunkt wird.
Rechtsruck ist ein gutes Stichwort. Die innenpolitisch wichtigste Wahl des Jahres steht dann planmäßig jedenfalls im September mit der Nationalratswahl an. Und da ist es eben so, dass die Freiheitlichen seit einem Jahr in den Umfragen mit ihrem Obmann Herbert Kickl auf Platz 1 liegen. Moritz, siehst du ein Szenario, in dem Kickl nicht Kanzler wird?
Ich glaube, die Szenarien gibt es schon. Es wirkt so, als wären die Freiheitlichen zumindest der Top-Favorit für den ersten Platz bei den Wahlen. Allerdings, was danach passiert, was mögliche Koalitionsvarianten für oder mit und ohne der FPÖ betrifft, ist das, glaube ich, sehr viel unübersichtlicher und das traue ich mir nicht sagen, ob feststeht, dass der Herbert Kickl Kanzler wird.
Spekuliert wird ja schon über eine Neuauflage der Großen Koalition, aus ÖVP und SPÖ, die dann nicht mehr so groß wäre, oder auch Dreiervarianten. Eva Kickls Herausforderer sind ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler. Warum wird denn bei dieser Wahl so wichtig wie nie zuvor, wer Zweiter wird?
Es ist schon seltsam, dass die beiden ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ quasi zum Rennen um Platz 2 aufrufen. Das würde auch eine Neuauflage ihrer Koalition zur maximal mittelgroßen Koalition machen. Es ist wichtig, wer Zweiter wird, weil es dann auch darum geht, gibt es Alternativen zu einem Kanzler Kickl. Wenn wir bei dem Szenario bleiben, das du, Moritz, angesprochen hast, dass die FPÖ Platz 1 macht, was ich zwar für wahrscheinlich, aber nicht sicher halte, dann geht es sehr darum, gäbe es ein anderes Bündnis und wäre das überhaupt machbar? Also könnte dann der mögliche Zweit mit dem Drittplatzierten und möglicherweise noch einer dritten Partei koalieren? Wir erinnern uns, all das hatten wir schon einmal im Jahr 1999-2000, als die SPÖ Erster war und ÖVP und FPÖ als Zweite und Dritte miteinander koalierten. Und finden sich die mit einem möglicherweise dritten Partner, Neos, unwahrscheinlich auch die Grünen, das wäre eine dreifach schwierige Variante. Erstens wäre es relativ schwierig zu erklären, warum ein Wahlsieger die FPÖ von der Regierung ferngehalten würde. Selbst wenn man das schafft, wäre es schon schwierig genug, SPÖ und ÖVP oder in umgekehrter Reihenfolge ÖVP und SPÖ unter einen Hut zu bringen. Mit einem dritten Partner, Neos oder Grünen, wäre ein Koalitionsabkommen sehr, sehr schwierig zu machen, weil einfach die Parteien weit auseinanderliegen und weil auch die Frage wäre, wie lange es dauert. Und der dritte Punkt ist, wir werden ja dann gleich darüber reden, es finden auch Landtagswahlen statt, bei denen andere Koalitionen zur Wahl stehen. Also ich gehe davon aus, was immer danach kommt, die Regierungsverhandlungen werden sehr, sehr lange dauern. Es gibt auch noch die ins Spiel gebrachten Varianten, weil der dritte Mitspieler dann der Bundespräsident ist, einer Expertinnen-Regierung. Das halte ich allerdings für am unwahrscheinlichsten. Das ist wohl nur ein Ausnahmesituationen wie nach Ibiza zulässig. Also sehr viel offen und ob die die sehr demonstrativen Abgrenzungen der ÖVP nach dem Motto, jeder, jede muss jetzt betonen, auf gar keinen Fall mit Kickl nach der Wahl noch halten, oder ob es wie in Niederösterreich und Salzburg ist, dass sehr schnell nach der Wahl man sich doch zusammenfindet, auch das wird eines der spannendsten Ergebnisse in den Wochen nach der Wahl.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagst du schon, es ist nicht ausgemacht, dass der Erste den Kanzler stellt, was ja bei den vergangenen Wahlen schon der Fall war.
Bis auf das Jahr 1999, 2000, da war die SPÖ erst, dann wurde trotzdem nicht Kanzler, sonst war es traditionell so. Ja, das ist nicht ausgemacht, das ist kein Automatismus und das hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch immer gesagt. Zweitens halte ich es zwar für im Moment sehr wahrscheinlich, aber noch nicht für sicher, dass die FPÖ auch als Nummer eins durchs Ziel geht. Es sind knapp 9 Monate bis zur Wahl, da kann sich vieles ändern, da kann sich vieles entwickeln. Also ich halte es für noch nicht ganz so entschieden, wie manche tun. Es wird auch davon abhängen, wer sonst noch kandidiert.
Also möglicherweise ein Dreikampf um die Spitze zwischen FPÖ, SPÖ und ÖVP. So in der Reihenfolge liegen die Parteien aktuell in den Umfragen. Was müssen denn die kleinen Parteien, die kleineren Parteien wie Neos, Grüne etc. befürchten, wenn es zu so einem Dreikampf kommt, Moritz?
Ich glaube, es wird dann immer schwierig für die. Also man hat das ja 2017 auch gesehen. Da hat natürlich viele Gründe gegeben, warum die Grünen zum Beispiel den Einzug in den Nationalrat nicht mehr geschafft haben. Aber das war diese starke Zuspitzung auf so einen Dreikampf, war sicher ein Faktor in dem Ganzen. Und auch diesmal wird es nicht der einzige Grund sein, warum möglicherweise oder wahrscheinlicherweise die Grünen schlechter abschneiden als noch vor 5 Jahren. Ja, aber sie werden sich natürlich dafür wappnen müssen, dass sie in der medialen Berichterstattung ein bisschen untergehen und sich da wahrscheinlich Nischen oder Themen suchen, die vielleicht bei den anderen Parteien oder bei den großen drei Parteien unter Anführungszeichen auf der Strecke bleiben oder übersehen werden.
Wenn wir jetzt noch einmal ganz kurz bei der Nationalratswahl bleiben, es ist ja auch noch nicht ausgeschlossen, dass viele kleinere Gruppierungen antreten, die momentan nicht im Nationalrat vertreten sind. Ganz sicher antreten werden die Kommunisten, die immer bundesweit antreten, aber diesmal möglicherweise mehr Chancen haben, Eva. Zum Zweiten die Bierpartei von Marco Bogo sollte man am Zettel haben, und dann wird immer wieder auch über enttäuschte Bürgerliche aus dem ÖVP-Sektor spekuliert, dass die vielleicht auch mal mit einer eigenen Liste antreten. Wie könnten denn diese Klein- und Kleinstparteien noch auch den Wahlkampf beeinflussen?
Ziemlich extrem. Man hat bei den letzten Wahlen gesehen, wie große Chancen kleinere Gruppierungen haben. Wir haben schon fast vergessen, aber die Impfgegnerpartei MFG hat Erfolge gefeiert. Es haben Gruppierungen wie die Liste Kärnten bei der Landtagswahl Erfolge gefeiert. Über die Kommunisten in Salzburg haben wir schon geredet. Bei der Bundespräsidentenwahl haben wir gesehen, dass auch vorher relativ Unbekannte wie Tassilo Valentin um die 10% erreichen können. Wenn Marco Bogo Bierpartei antritt, schadet das sicher vor allem der SPÖ und den Grünen, weil es dann quasi Konkurrenz gibt von der eher linken Seite. Dasselbe gilt für die KPÖ. Falls die mit einem attraktiven Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatin antritt. Allerdings, der letzte Erfolg der KPÖ auf Bundesebene liegt schon sehr viele Jahrzehnte zurück. Die war bisher ein eher lokales Phänomen. Du hast angesprochen, eine mögliche Gruppierung enttäuschter Bürgerlicher. Da kommt immer wieder Ottmar Karas ins Spiel, der nicht mehr Kandidat der EU-Wahl, der schon mit seinem Okay quasi das Terrain aufbereitet für eine mögliche Kandidatur. Ob er das macht und ob er MitstreiterInnen findet, wird man sehen. Und dann ist noch die Frage, wer von den damaligen Bundespräsidentschaftskandidaten antritt, zum Beispiel Tassilo Valentin etc. etc. Das würde dann eher der ÖVP den Neos schaden.
Also die Klein- und Kleinstparteien könnten eine durchaus entscheidende Rolle spielen. Dann zum Abschluss beschäftigen wir uns noch ganz kurz mit den zwei Landtagswahlen, die uns heuer erwarten werden. Als erstes die Steiermark. Da darf sich die FPÖ Chancen auf Platz 1 ausrechnen mit Mario Kunasek, dem früheren Verteidigungsminister, an der Spitze. Obwohl, und das ist schon bemerkenswert, die Partei dort in einen gehörigen Spesenskandal verwickelt ist. Das hat auch die komplette Grazer Stadtpartei gesprengt. Trotzdem in Umfragen auf Platz 1. Wie ist das zu erklären? Sind die FPÖ-Anhänger in der Steiermark so ähnlich wie Trump-Anhänger einfach unerschütterlich in ihrem Werturteil, Moritz?
Ich glaube, das Segment gibt es auf alle Fälle. Also es gibt wahrscheinlich gar nicht zu kleines, einen zu kleinen Teil der potenziellen FPÖ-WählerInnen, die sich von sowas nicht abschrecken lassen. Ich glaube, man muss auch dennoch abwarten. Diese Ermittlungen laufen schon eine Zeit lang, aber sie laufen weiter. Und gerade was die Verwicklung von Mario Kunosek, dem steirischen FPÖ-Chef, betrifft, sind sie eher erst am Anfang und da wird sich weisen. Der ist jetzt im November, glaube ich, vernommen worden, wie sehr hat das Einfluss auf das Wahljahr 2024. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Ergebnis der Freiheitlichen schlechter ausfällt, als jetzt bisher vielleicht angenommen oder prognostiziert.
Ein Satz, den man in Österreich oft hört, es gilt die Unschuldsvermutung. Dann abschließend Vorarlberg, Eva, es ist das letzte Bundesland, in dem die Grünen noch Teil einer Regierungskoalition sind. In Wien, in Oberösterreich, ein bisschen länger schon her, und auch in Tirol ist man aus der Regierung geflogen, in Salzburg ebenfalls. Und im Bund schaut es eigentlich auch nicht besonders rosig aus. Also Vorarlberg, das letzte Land, in dem die Grünen mitregieren. Welche Chancen können sich denn da die Grünen ausrechnen und was wird dort sonst noch spannend?
Das wäre dann schon ein erstaunliches Ergebnis. Man hat vor 5, 6 Jahren quasi geschrieben von den Grünen als der neuen Regierungspartei. Es könnte sein, dass das Jahr 2024 als das Jahr endet, wo die Grünen in gar keiner Regierung mehr, weder in der Bundes- noch in Landesregierung sitzen. Vorarlberg ist insofern spannend, auch dort gab es Korruptionsermittlungen gegen den Landeshauptmann Markus Wallner. Sie sind alle eingestellt worden. Die Frage ist aber, wie sehr es Nachwirkungen davon gibt. Dort regiert eine ÖVP-Grüne-Koalition, weitgehend geräuschlos, muss man sagen. Vor allem seit Johannes Rauch, der wortgewaltige ehemalige Vorarlberger Grüne Spitzenkandidat, nach Wien als Minister gewechselt ist. Es gibt Signale, dass beide daran denken, diese Regierung fortzusetzen. Aber jetzt das große Fragezeichen hängt natürlich wesentlich vom Wahlergebnis ab. Die SPÖ spielt in Vorarlberg traditionell gar keine Rolle. Aber die Freiheitlichen, die waren langjährige Regierungspartei als erste schon in den 1970er Jahren. Es könnte also sein, dass Vorarlberg sich in die Liste derjenigen Bundesländer einreiht, wo die FPÖ in der
Mehr zum Thema auf Profil.at.
Sehr vom Wahlergebnis der ÖVP abhängen, ob und wenn ja, wie stark sich die Korruptionsvorwürfe gegen den Landeshauptmann noch niederschlagen bei der Wahl oder ob die Wählerinnen und Wähler sagen, Ermittlungen eingestellt, kein Problem.
Eva Linsinger, Moritz Ablinger, vielen Dank für diese kurze Tour durch das Wahljahr 2024, das uns da bevorsteht. Wir werden Sie am Laufenden halten, nicht nur in unserer gedruckten Profilausgabe, sondern auch auf Profil.at. Wir haben seit einiger Zeit auch ein Digitalabo, das Sie einfach einmal ausprobieren können um 1 Euro monatlich. Keine Sorge, ich werde nicht abdriften und zum Werbesprecher, aber diese kurze Einschaltung sei uns erlaubt. Eine schöne Woche und ein schönes neues Jahr nochmal.
Schöne Woche, auf Wiederhören.
Wiederhören.